Was für eine Zettelwirtschaft. Arno Schmidt gilt als Großmeister und vielleicht einer der exzentrischsten aller Zettler. Für ihn waren die zigtausend Notizen, die er penibel in Zettelkästen sortiert und aufbewahrt hat, Maschinen der Fantasie, Text- und Produktionsmaschinen.
Wenn ich ein Buch anlege, dann sind schon die Zettelkästen da. Ich habe dann schon 60-80% zusammen und kann sagen, wie viele Seiten der Text bekommt,
sagte Schmidt einmal. Nicht ganz unwichtig ist der Ort, an dem sich diese lustvolle Verzettelung ereignete. Bargfeld, gelegen zwischen Wolfsburg, Celle und Uelzen in der Lüneburger Heide, ein paar Häuser, eine Gastwirtschaft, ein baumbestandener Marktplatz, knapp 200 Menschen, die man nicht zu Gesicht kriegen muss, wenn man nicht will, und am Rand des Dorfes lebt. Freier Blick auf karge Natur und Moorlandschaft. Sackgasse.
Ich brauche Ruhe und Stille. Sonst holt mich literarisch der Teufel.
Hier also kauften sich die Schmidts anno 1958 ein Häuschen, nachdem sie es zuvor unter anderem in Darmstadt nicht ausgehalten hatten. Bis zu seinem Tod im Jahr 1979 wird Arno Schmidt dort arbeiten. Spartanisch geht es zu, aber die Dichterklause im ersten Stock bietet genug Platz für die Bibliothek samt ungezählter Zettelkästen.
Mein Credo lautet Flachland und Nachschlagewerke.
Eine Unzahl an Lexika ist immer griffbereit, vom Wörterbuch der deutschen Sprache über das allgemeine deutsche Reimwörterbuch bis zum rückläufigen Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, von fremdsprachigen Nachschlagewerken ganz zu schweigen. Hier wuchern die berühmten Zettelkästen für jedes seiner Bücher, hier schreibt er das angsteinflößende Mammutwerk Zettelstraum.
Die Entstehung der Zettel nebenbei erfolgte nicht etwa so, dass ich nun alles hineinzwängte, was gerade anfällt, sondern bei einer solchen jahrelangen Konzentration auf ein Thema ist es ja so, dass man am Ende nur noch das sieht und hört, überhaupt was zum Thema gehört.
Auf der Website der Arno-Schmidt-Stiftung kann man mehr als 3000 jener insgesamt 120.000 Zettelchen einsehen, aus denen Zettels Traum gewoben ist. Eine Notiz etwa lautet:
Dann mein King fucking Poe.
Eine andere:
Und Bäume schütteln den Morgen ab.
Zettels Traum gilt eigentlich als unlesbar. Die Originalausgabe erschien 1970, ein Faksimile-Druck. Der Umfang sei, so beschrieb es Arno Schmidt dem NDR gegenüber selbst, ungewöhnlich groß.
Ich habe es auf 1350 Großblätter geschrieben, DIN A3 allerdings, wovon jedes Blatt einen Inhalt von etwa 6 bis 7500 Buchstaben hat. Man wird also sagen können, im Durchschnitt entspricht jedes dieser Blätter 4 Normalseiten, sodass also rund 5000 Normalseiten herauskommen werden.
Eine Arbeitsleistung sondergleichen, manisch fast.
Es war natürlich keine 40-Stunden-Woche, ein Ausdruck, den ich bald nicht mehr hören kann. Meine Woche hat, wenn ich Glück habe, 100. Ich stehe sehr zeitig auf. Um 3 Uhr muss ich, vor 3 darf ich.
Zitate, Handlung und Gedanken sind auf 3 Spalten verteilt. Nur wenige der von Schmidt verwendeten Wörter haben Ähnlichkeit mit jenen, die im Duden stehen. Viele sind Neuschöpfung. Satzzeichen nehmen Eigenleben an. Das Buch spielt an einem Julitag, die Protagonisten sprechen ausgiebig über Edgar Allan Poe, es geht um Freud, eine literarische Theorie wird entworfen und die Sexualität liegt als Subtext unter allem und versteckt sich in allem, über das geredet wird.
Nicht abgesehen von rund 20 Neben- und weiteren 100 Nebstgestaltchen etwa gibt es 6 Hauptpersonen. Korrekter 3x2 oder noch korrekter 3 Pärchen, von denen allerdings eines unsichtbar ist. Das sind einmal Paul und Wilma Jacobi, ein Übersetzer-Ehepaar, bei denen natürlich gerade Poe dran ist. Dann ihre 16-jährige Tochter Franziska und der erste Person Präsens Held des Buches, heißt der Pagenstecher, Daniel mit Vornamen. Und endlich drittens eine Schulfreundin Franziskas, Christa, der Edgar Poe zugeordnet scheint. Es mussten sehr junge Dingerchen sein, da Poe ja seine Virginia heiratete, da war sie 13.
Zettels Traum, dieses literarische Monstrum, ist eine Romanmaschine aus dem Geist des Zettelkastens. Zettel steht, das Doppel- und Dreifachdeutige ist Grundprinzip bei Schmidt, für das Arbeitsmaterial. Aber natürlich bezieht er sich auch auf jenen Zettel aus dem Sommernachtstraum. Im Original bei Shakespeare heißt der Weber Nick Bottom. Christoph Martin Wieland, ein Hausheiliger Schmidts, übersetzte den Namen unter Zuhilfenahme eines Fachbegriffs aus dem Textilgewerbe als Niklas Zettel.
Und ein Buch ist ja schließlich auch eine Art Teppich oder Gobelin, wenn Sie so wollen.
Was sich der Eremit Arno Schmidt, der auch seine Frau in sein Einsiedlerdasein integrierte, ausgerechnet mit Hilfe von Zettelkästen die unerquickliche Wirklichkeit vom Leib hielt und ihr eine andere, seine Welt entgegensetzte, ist vielleicht kein Wunder. Wo der Geist unter Hochspannung steht, die Fantasie geradezu irrwitzig ausschweift, die Gedanken rasen, da muss schon ein pedantisches Ordnungssystem die Unordnung in Schach halten. Mit Zettelkästen schafft man sich ein vereinfachendes Sortiersystem und am Ende einen riesigen Gobelin. Das Aussortierte kann ignoriert, das Notierte zum Material für eine nicht minder komplexe, anspielungsreiche literarische Webekunst werden. Kaum ein anderer Autor hat die verzettelte Weberei so virtuos beherrscht wie Arno Schmidt.